So, hallo zusammen. Schön, dass ihr hier seid. Freue ich mich. Ja, Michi hat vorher gesagt, dass wir drei Lieder singen. Und deswegen, ich dachte, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, meine Aufregung ein bisschen zu berühren. Aber ja, leider haben wir nur zwei gesungen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Genau. Ich hätte gerne noch mal beten und dann fangen wir an. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich vor dir hier stehen darf, und ich danke, dass ich auch dein Wort auch zu den Jungen auch bringen. Und ich bete, Vater, dass du mich auch nutzt, und ich danke dir für alles, was du auch in mein Herz auch jetzt gelegt, und ich bete, dass du auch das nutzt, dass du unser Herzen auch öffnen, dass wir dein Wort auch in unser Herzen auch hinein reinlassen. Und ich danke dir für diese Gelegenheit, für deine Liebe und für deine Gnade, in deinem Namen, Jesus. Amen. Das Aussage, das Leben ist eine Achterbahn, ist etwas Bekanntes. Und manchmal, wenn man überlegt, wirklich, dann passt es wirklich das zusammen, dass ein Leben ist eine Achterbahn. Weil eine Achterbahn hast du immer unterschiedliche Phasen, oder wenn man fährt, bist du mal hoch, mal runter. Genau, und nicht nur das, sondern auch unterschiedliche Gefühle, wenn man auch auf einer Achterbahn ist. Also manchmal sieht man ja, wenn man hochfährt, Leute heben ihre Hände hoch und jubeln. Und wenn die runtergehen, dann kommt auch Angst. Also je nachdem, ob du eine Adrenalin-Junkie oder nicht. Aber das ist immer unterschiedliche Gefühle, was man auch das kriegt. Und wenn man das schaut, auch wie die Leute auch auf eine Achterbahn auch reagiert, es ist genauso auch, wie das Leben auch manchmal ist. Weil manchmal, das Leben ist auch genauso. Also man ist manchmal hoch, manchmal runter. Und auch je nachdem, in welcher Phase du dich befindest in deinem Leben, kommt auch unterschiedliche Reaktionen. Ich habe es erstmal in 2018 erstmal eine Achterbahn gefahren. Also ich habe noch nie in meinem Leben, genau. Und damals, ich habe noch meine Ausbildung gemacht, und meine Kollegin, die haben einen Tagesausflug organisiert. Und die meinte, ja, okay, können wir nach Europapark gehen. Als Anfänger, also Europapark ist es echt die, ja, nicht die beste Idee, als Anfänger das erstmal zu beginnen. Aber wir waren da, und dann kommen wir in den Europapark, und ich war echt begeistert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also wie alles, was gebaut. Für mich war echt wie ein Paradies, wenn man das vorstellen kann. Es war echt so krass. Und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, ja, ich will alles fahren. Also alles, was hier gibt, würde ich echt gerne fahren. Also ich will alles probieren. Und dann gehen wir rein, genau, haben wir einen Check-in gemacht, genau. Und dann haben wir, ja, okay, dann haben wir unser Erster dann gesucht. Fangen wir ein, und dann fangen wir erstmal nach oben zu fahren. Und genau, als Anfänger, ich habe einfach gemacht, was alle anderen gemacht haben. Also ja, Hände hoch, gejubelt und ja, sich gefreut und alles. Und es war auch cool, weißt du, also man geht hoch, und gehst du hoch, wirst du Anfänger. Also einfach ein Tipp, wenn du ganz oben bist, du darfst nicht unten gucken. Also das ist mein Fehler. Dann habe ich unten geschaut, und da war meine Aufregung und meine Angst und alles, was du vorstellen kannst. Ich dachte, ja, okay, so hoch sind wir jetzt gerade, und von hier oben müssen wir wieder runtergehen. Und dann, man hält immer ein paar Sekunden da oben, und dann fangen wir runter. Und dann in diesem Moment, man sieht, also ich habe von meinen Kollegen gesehen, ja, also die jubeln, die freuen sich. Und dann kommt dieser Moment, wo wir jetzt runtergehen. Und ich sah tot vor meinen Augen. Also ohne Gelo, also es ist im Ernst, also alle Organe in meinem Körper hat sich bewegt, und es gab diejenigen, die gejubelt und sich gefreut und Hände hoch, und ich halte die Stange so fest, weil ich dachte, ich werde sterben. Also wenn, und das Krasseste ist, in diesem Moment, wo ich jetzt diese Angst habe, die Kamera von Europa-Park hat diesen Moment jetzt gekriegt. Da hinten bin ich. Und das ist, Jemand, der Tod gesehen hat. Also, ich habe so viel Angst gehabt und ich dachte, heute werde ich sterben. Ich dachte, ja, was war für eine dumme Idee, hier zu kommen oder da. Und dann fahren wir unten und dann kommen wir und dann steigen wir aus. Ich sage zu meiner Kollegin, das war's für mich. Ich fahre nicht mehr. Ich sagte, ja, bist du sicher? Das war nur die erste. Komm, probieren wir. Es gibt was leichtes. Ich sagte, nein, ich will nicht mehr probieren. Dann habe ich mich angeboten. Ich sagte, ich werde eure Rucksäcke nehmen. Ich werde Bilder machen. Aber das war's für mich. Und der Tag war für mich um. Aber als ich das gedacht habe, also diese Ereignis für mich, ich dachte, ja, das Leben manchmal ist genauso. Das Leben ist so, dass irgendwann man geht hoch, man freut sich und dann hast du diese Reaktion, bis genau, du kommst in eine andere Phase, wo du jetzt runtergehst und da kommt auch andere Gefühle auch in dein Leben. Aber was cool ist auf einer Achterbahn, ich glaube, keiner fährt eine Achterbahn alleine, dass man sagt, ja, ich habe Bock, ich gehe auf einen Erlebnispark und dann gehe ich alleine und da. Ich glaube, man organisiert in eine Gruppe und dann geht man immer zusammen. Und auch wenn ich da Todesangst gehabt habe, war ein bisschen ein gewisser Trost da, zu sehen, dass nicht alle haben Angst gehabt. Es gibt ein paar Leute da, die haben sich gefreut und das Fahrt genossen. Und ich dachte, ja, okay, zumindest wenn ich sterbe, ich werde erstmal nicht alleine sein. Und auch wenn ich nicht sterbe, also einfach wenn ich andere Leute sehe, bestimmt haben die Erfahrung. Ich habe mal gefahren. Und wenn die sich freuen, dann ich kann auch mich beruhigen, weil ich weiß, die haben schon das gemacht. Und bestimmt, wir werden gut auch unten ankommen. Und deswegen wollen wir auch unser Leben auch in einer Achterbahn auch so vergleichen. Und das passt auch zusammen von unserem Text heute. Und deswegen habe ich auch das Predigt von heute, Glauben in jeder Lebenslage, genannt. Und wenn du deine Bibel hast, kannst du mit mir in Jakobus 5, Vers 13 bis 15 aufschlagen. Und hier schreibt Jakobus und er sagt, leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand gutes Muts? Er singen Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten in die Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begegnet hat, wird ihm auch vergeben werden. Und hier Jakobus beschreibt unterschiedliche Lebensphasen, wie man jetzt auch auf diese Lebensphase reagiert. Und deswegen habe ich auch die Predigt von heute auch unter drei Hauptpunkte auch so unterbrechen. Weil hier sieht man genau, was Jakobus zu uns sagt. Und er nennt auch hier drei Lebensphasen. Und erstmal in Vers 1 Jakobus sagt, leidet jemand unter euch? Und das ist jetzt die erste Phase des Lebens, Leiden. Und er sagt, wenn man leidet, wie soll man reagieren? Sollte man beten. Und es klingt wie ein Klischee, normalerweise, wenn jeder sagt, ja, beten. Es ist nicht so hilfreich manchmal. Oder man denkt, ja, ich bete schon, aber passiert auch nicht. Aber er sagt, beten. Also wenn du leidest, die beste Reaktion dafür ist, dass du beten solltest. Und hier, die Gebet, das baut eine Haltung der Abhängigkeit gegenüber zu Gott. Das heißt, ich habe meine Probleme, ich habe meine Schwierigkeiten, aber ich versuche nicht von mich alleine erstmal eine Lösung daraus zu finden. Nicht von meinem Selbstvertrauen, meinem Stolz, sondern ich bringe diese Dinge und ich bringe die am Kreuz. Und ich sage zu Gott, das ist meine Situation jetzt gerade, ich leide jetzt und ich gebe das wieder zurück. Jemand leidet, sollte er beten. Jesus sagt selber, dass alle, die mühselig, alle, die beladen sind, was sollen die machen? Nicht ihre Last weitertragen, sondern sie sollte zu ihm bringen. Er wird jetzt uns die Ruhe geben. Und in der Bibel finden wir auch die mächtigen Männer, die ihre Leben so gebaut und so eine enge Beziehung mit Gott gehabt haben, durch Gebet. Und wenn wir an die Mose schauen, in 2. Mose 33, Vers 11, die Bibel sagt, und der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ich habe überlegt, also wie krass war diese Beziehung zwischen Mose und Gott, dass die so wie du mit einem Freund reden kann. Und so war die Beziehung zwischen die zwei, dass in jeder Situation, was Moses gehabt hat, er ist zu Gott gegangen und mit Gott gebetet oder zu Gott gebetet. Und deswegen, man sieht auch diese krasse Beziehung, diese Abhängigkeit. Und nicht, dass Mose es hat versucht, ja, in Situationen, also von seiner eigenen Kraft oder Wissen, sondern wir sehen hier, dass die Beziehung, was er auch mit Gott gebaut, war schon krass, dass die Bibel sagt, ja, so wie mit einem Freund, wie du mit einem Freund redet, so hat Mose auch mit Gott geredet. Wir wissen von David und David seine Psalme, also die zeigt die tiefe Reue, Dankbarkeit, Vertrauen an Gott. Und in Psalm 18, Vers 6, David schreibt, in meine Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schreie zu meinem Gott um Hilfe. Und hier sehen wir, was Jakobus hier zu uns sagt, ja. Also wenn du leidest, dann du betest. Und hier sehen wir auch, David macht genauso. Und er sagt zu uns ja, in seine Bedrängnis, in seine Probleme, in seine Leid, was macht er? Er ruft zu Gott für Hilfe, diese Abhängigkeit. Und genauso sehen wir auch mit Daniel. Mit Daniel finde ich sogar krass. In Daniel 6, Vers 10, die Bibel sagt das, und er kniet nieder auf seine Knie dreimal am Tag und betete und lobte sein Gott. Also dreimal am Tag ging er da zu dem Herrn und hat er gebetet. Und das ist, weil er wusste, also von da kommt jetzt die Lösung. Von da kriegt er seine Hilfe. Und man sieht, dass er es nicht nur einmal, sondern mehrmals am Tag. Und hier, was Jakobus benutzt, das Wort Leiden, das bezieht sich nicht nur auf die körperlichen Schmerzen, sondern es kann auch viele andere Dinge sein. Es kann Verfolgung sein, es kann Einsamkeit sein, es kann Trauer sein oder Angst. Und alle Dinge, diese Dinge, was wir in unser Leben jedes Mal erfahren, hier sagt Jakobus, wenn du unter dieser Situation, die Reaktion dafür ist zu beten, dass wir bringen diese Dinge zu Gott. Und manchmal, Gott nimmt jetzt diese Leiden nicht weg oder nicht sofort weg. Wir wissen von Jesus. Jesus kommt uns selber von seiner Angst und betet vor Gott und sagt, ja Gott, er will nicht am Kreuz gehen. Aber nicht seine Wille, sondern Gottes Wille. Aber hier sehen wir trotzdem, dass er betet, Jesus selber. Und der Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 6 und 7, er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Sollen wir nicht Sorgen machen in unser Leben? Sollen wir nicht da sitzen und mit unserer Last ständig tragen, sondern wir haben eine Lösung. Wir haben jemanden, mit wem wir reden können, dass wir das auch zu ihm bringen und sagt, ja, das ist mein Leid, das ist gerade meine Situation. Und wie gesagt, das klingt so einfach, aber müssen wir auch doch so machen. Und hier sehen wir die Reaktion, was hier Jakobus sagt zu uns. Und die Frage ist, was ist deine erste Reaktion, wenn du Sorgen und Zweifel aufkommen in dein Leben, wenn du leiden. Was ist deine erste Reaktion? Betest du wirklich? Nimmst du diese Probleme und dann sagst du, Gott, ich kann es nicht mehr. Klein oder groß, egal in welcher Situation. Aber das ist eine Phase, wo jeder von uns erlebt hat. Ich glaube, jeder leidet in einem gewissen Grad. Aber wenn du leidest, dann bringst du das auch zu Gott. Und hier wir sehen zum Beispiel den Beispiel von Daniel. Daniel, die Bibel sagte, er betet dreimal am Tag. Aber ich habe mich auch gefragt, in meinem Leben habe ich überhaupt einen Gebetsrhythmus, wo ich sage, ja, morgens bete ich oder abends bete ich oder ich habe einen Ort, wo ich jetzt ständig gehen kann, damit ich mit meinem Gott reden kann. Und die sind Dinge, die sehr einfach, aber sehr praktisch. Und das können wir in unser Leben auch hineinnehmen. Dass wir Zeit in unser Alltag auch einfach sagen, ja, dies ist meine Gebetszeit und ich will dafür beten. Und das Dritte, was wir auch als Anwendung nehmen können, ist, dass wir offen sollten. Sollen wir unsere Schwäche nicht verstecken, sondern vor Gott bringen. Und das beste Beispiel ist hier Jesus. Jesus kommt auch zu Gott mit seiner Angst. Aber manchmal ist es so, wenn wir Angst haben, dann fliehen wir weg von ihm. Oder versuchen wir andere Lösungen. Unser menschlicher Verstand bringt uns auch in andere Wege, wo wir denken, ja, so kann ich jetzt eine Lösung für meine Probleme haben. Aber wie gesagt, es ist so, was Jakobus sagt, es ist so einfach. Du leidest, sollte beten. Wie gesagt, das ist eine Abhängigkeit, was wir baut von Gott. Der Josef Scriven wurde in 1819 bis 1886 lebt er. Und er war ein Mann, der in einer wohlhabenden Familie geboren, hat alles gehabt, eine coole Bildung gehabt und hat er eine Verlobte gehabt. Und kurz vor seiner Hochzeit ertrank seine Verlobte auf eine tragische Weise. Und er ist so erschüttert und so traurig geworden, dass er entscheidet, Irland, wo er gelebt hat, und er zog nach Kanada. Und er verlässt seine Familie und alles, die da hinten stand. Und Jahre später, seine Mutter wurde krank. Und er steht da und er wusste nicht, was er zu seiner Mama sagen soll. Für ihn war alles leer, von seinem Leid und alles. Und er schreibt ein Gedicht und schickt dieses Gedicht zu seiner Mama. Und dieses Gedicht ist ein Lied geworden, was wir immer bis heute singen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Und in diesem Gedicht, er sagt, sind mit Sorgen wir beladen. Sei es früh oder spät, hilf uns sicher, unser Jesus. Flehe zu ihm, wir im Gebet. Und sehen von Freude, von Freunden wir verlassen. Und wir gehen ins Gebet. Und oh, so ist uns Jesus alles, er, der selber für uns fleht. Und wir sehen hier, was er schreibt. Trotz dieser Sorgen, trotz dieser Leid, was sollen wir machen? Wir wenden zu Jesus, weil wir einen Freund in Jesus haben. Und das tun wir auch. Und deswegen kommt auch der Psalmist in Psalm 55, Vers 22, und er sagt, werf deine Last auf den Herrn und er wird dich erhalten. Und das ist ein Versprechen von ihm. Dass wenn wir unser Last zu Gott bringen, wenn wir unser Leiden zu Gott, unsere Sorgen zu Gott bringen, er wird uns erhalten. Und er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also in Ewigkeit. Aber müssen wir diese Beziehung erstmal bauen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Dass ich sage, ja, ich baue eine gewisse Abhängigkeit in mein Leid, in meine Situation. Und ich bringe das zu Gott. Wenn wir den zweiten Teil von Jakobus schaut, Jakobus sagt, ist jemand gutes Mutes, er singt Psalmen. Wenn du fröhlich bist, du solltest Lob singen, du solltest dich freuen. So wie diese Achterbahn, wenn du hochgehst und du erlebst das Leben, gehst oben und du freust du dich und alle jubeln und alles. Und so sagt Jakobus, wenn du in so einer Phase in deinem Leben, dann sollen wir einen Lobpreis zu Gott singen. Und ich glaube, dieser Abschnitt des Lebens ist uns so wohlbekannt. Jeder weiß es. Wir wissen, wie gut es anfühlt, wenn alles läuft. Auf Arbeit, die Kollegen, in der Familie. Und in solchen Momenten, also jeder will sowas erleben, weil es ist so gut. Und ich glaube, in solchen Momenten, manchmal vergessen wir sogar, Gott zu danken oder was jetzt Jakobus hier sagt, dass wir Gott loben in solchen Momenten, weil uns geht es so gut. Aber dieser Lobgesang, das er hier sagt, hat viel mit Dankbarkeit zu sein. Und diese Reaktion, dass ich, wenn alles für mich gut läuft, wenn ich Freude in mein Leben, dann was soll ich machen? Ich sollte Gott dankbar sein. Ich sollte Gott loben. Und wir sehen das auch in der Bibel, wenn wir die Kinder Israel schauen, nachdem die also von Ägypten auf die andere Seite kommen und dann die Miriam, die Schwester von Aaron, und die Bibel sagt zu uns in 2. Mose 15, 20, und Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm die Pauke in ihre Hand und alle Frauen zogen hinter ihr her mit Pauken und Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, singet den Herrn, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Und das ist die erste Reaktion. Die kommen da und die sehen, ja, okay, jetzt sind wir frei. Und was macht sie? Lobgesang. Ich habe auch geguckt. Viele sagen, ja, die Christen sollen nicht tanzen. Und ich glaube, das ist die erste Teil, wo ich jetzt in die Bibel gefunden habe, wo jetzt Reigen. Also Reigen damals hieß, die haben einen Kreis gemacht und in einen Kreis richtig getanzt. Und die haben für Gott getanzt, Gott gelobt. Aber warum? Weil Gott denen befreit hat. Und das ist einfach ein Ausdruck der Dankbarkeit, was die in dieser Zeit erlebt. Und von David beim Einzug der Bundeslade nach Jerusalem, die Bibel berichtet auch in 2. Samuel, Vers 16, Kapitel 16, Vers 14. Und David tanzt mit aller Kraft vor dem Herrn her. Und David war bekleidet mit einem Leinen-Ephod. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Es ist ein Ausdruck der Dankbarkeit. Er freut sich. Und man sieht jetzt, die Reaktion von seiner Freude kommt in Lobpreis. Ihr lobt den Herrn. Und das ist einfach vor Gott zu kommen und sagt, Gott, ich weiß, was du für mich getan und ich bin dankbar dafür. Und dieser Lobpreis ist dieser ehrliche Ausdruck in uns, dass ich wirklich bekenne, dass Gott etwas in mir getan hat. Und ich glaube, jeder hat schon diesen Satz gehört in deinem Leben. Ich habe es sogar zu meinen Kindern auch gesagt. Ich wurde auch sogar damals in Afrika schon gesagt, die Eltern sagen immer zu den Kindern, iss deine Teller leer. Mach deine Teller leer. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und manchmal, ich denke ja, auch wenn ich jetzt meine Teller leer mache, also es bringt nicht viel für die Kinder, die verhungert in Afrika, oder? Also es ist kein Vorteil für die. Also ich denke auch manchmal, hilfreich wäre, wenn wir weniger essen und das extra vielleicht spenden, aber alles aufessen, es bringt nicht viel. Aber ich glaube, jeder weiß, was die Eltern sagen wollten. Du solltest dankbar sein für alles, was du bekommst. Dass ich, wenn ich jetzt meine Teller leer mache oder ich nicht mit meinem Essen spiele, ist einfach ein Zeichen, dass ich wirklich dankbar bin für alles, was ich bekomme. Aber jetzt, wir erleben auch eine Generation der Unzufriedenheit. Ich glaube, jeder weiß es. Die Kollegen, die sich beschweren oder zu Hause, alle, die sind unzufrieden. Oder jeder, also in der Politik, in die Schule und die Familie, in die Gemeinde. Das ist überall. Und wir sind so schnell zu meckern und zu beschweren. Aber uns geht es so gut. Gott hat uns so reichlich gesegnet und so viele Dinge in unser Leben gegeben. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich das letzte Mal eine Sorge gemacht, dass ich morgen kein Essen haben werde? Wann hast du, dass du keinen Dach auf deinem Kopf haben werden? Aber wir leben in einer Sicherheit, sogar wir sind so privilegiert hier in unser Leben, dass wir vergessen, das ist echt eine Gnade Gottes, dass wir alles besitzen, dass wir alles haben. Und hier Jakobus sagt ja, wenn du in so einer Phase in deinem Leben, du solltest dankbar sein, solltest Gott danken. In Apostelgeschichte, wir lesen von Petrus und Johannes und die gehen in den Tempel und kommt dieser gelähmte Mann. Und die sagen, ja, also Wir haben kein Gold, wir haben kein Silber, aber was wir haben, genau, im Namen Jesus, dann steh auf und geh. Und hier, die Bibel berichtet, was er tun. Und er sagt, und er sprang auf und konnte stehen und ging umher. Und er ging mit ihnen in den Tempel und sprang und lobte Gott. Und alle Volk sah ihm umgehen her. Und die haben auch Gott gelobt. Dieser Mann, seine erste Reaktion, sie sagt, ja, jetzt ich kann laufen, es ist voll gut. Für ihn war es so eine Riesenfreude, dass er Gott gedankt, dass er preist, der hüpft hin und her, voller Freude. Und hier ist es auch einfach die Anwendung. Wir sollen dann einfach an oben, an der Täglichkeit, Dankbarkeit. Und einfach alles, was Gott uns gegeben, dass wir einfach danken und mit Dankbarkeit auch mit alles umgehen. Für Kleinigkeiten, für gutes Essen, dass wir eine Gemeinschaft hier in der Jugend haben, dass wir Gottes Wort haben, dass wir überhaupt Christen hier sitzen dürfen hier und nicht verfolgen. Und wie dieses Mann, der Gelähmte, wir sehen, dass durch unser Lobpreis zu Gott, wir tun auch Gott verherrlichen. Und es ist auch so ein schöner Ausdruck, dass durch das er Gott gepriesen hat, haben andere Menschen auch das gesehen und Gott auch gepriesen. Und durch unser Dankbarsein, dass wir zufrieden in Gott, dass wir dankbar sind, dann tun wir auch Gott verherrlichen. Weil wir sagen auch zu den anderen, dass Gott ist wirklich gut zu uns. Und das müssen wir auch üben in unser Leben. Aber Dankbarkeit zu Gott oder Gott zu loben hat nicht viel mit zu tun mit was er uns gegeben, sondern wer er ist in unser Leben. Es hat viel zu tun mit seinen Charaktereigenschaften. Wir wissen, Gott liebt uns und auch wenn manchmal schwer in unser Leben, aber trotzdem wollen wir Gott danken, weil er ist ein liebender Vater. Seine Gnade erfahren wir jedes Mal. Und wenn wir so sind, dann wir werden auch Gott lieben, trotz was er uns gibt oder was er uns auch nicht gibt. Aber das müssen wir auch in unser Leben als eine Reaktion, was hier Jakobus sagt. Wenn wir Freude erleben, sollen wir auch Gott danken, Gott loben und preisen. Viele wissen das Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Das Lied wurde von Horatius Spafford geschrieben. Und der Spafford damals, der war ein Anwalt, der lebte in Chicago in den USA. Und damals hat er so viele Schwierigkeiten in seinem Leben erlebt. Erstmal war ein Brandfall, wo alle deine Zeug und deine Geschäfte ruiniert wurden. Und durch diese Schwierigkeiten hat er dann eine Reise nach Europa organisiert, dass er seine Familie hier in Europa kommen, dass die auch keine kurze Urlaub machen können. Aber weil er war noch geschäftlich, er schickt erstmal seine Frau mit seinen 4 Töchtern und dass er später dann kommen werden. Und unterwegs, das Schiff kollidiert mit einem anderen und sank und alle seine 4 Töchter sterben. Und kurz später kriegt er eine Nachricht von seine Frau und steht alleine gerettet. Alle anderen sind gestorben. Und der war so in tiefes Trauer und er entscheidet, dass er sollte zu die Frau, zu seiner Frau gehen, um die Frau zu trösten. Und ich steige auch in ein Schiff und als er in diese Stelle kommt, wo seine 4 Töchter sterben, gestorben sind, ist so viel bewegt mit Trauer. Aber trotzdem mit so viel Glauben. Und er dachte, ja, auch wenn ich jetzt gerade das erlebe, diese Schwierigkeiten, dass Gottes Gnade und Gottes Güte bleibt, weil er ist so. Und deswegen kommt er und in dieser Stelle schreibt er das Lied, was wir bis heute immer singen. Und er sagt, ja, wenn Friede wie ein Sturm meinen Weg begleitet, wenn Sorgen wie Meereswogen rollen, wenn auch mein Los sei. Du hast mich gelehrt zu sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Und es ist einfach egal, wie schwer zu wissen, dass wenn wir in dem Herrn sind, dann können wir trotzdem ihm loben, ihm, zu ihm dankbar sein, weil er gut zu uns ist. Und deswegen, Paulus sagt auch zu uns, ihr muttert einander mit Psalmen und Lobgesangen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euer Herzen und sagt allerzeit alles Gott, dem Vater. Dank ihm namens unser Herrn Jesus Christus. Das ist alles, was wir tun sollten. Wenn wir Lobgesang zu Gott singen, ist ein Ausdruck für unsere Dankbarkeit. Und die Frage ist, sind wir wirklich dankbar? Oder sehen wir nur die Negative, was alles in unserem Leben passiert? Und wir vergessen immer sehr, sehr schnell. Aber wie im Achterbahn. Das Leben ist so, du gehst mal runter und mal hoch. Aber zu wissen, dass Gott mit uns ist, egal in welcher Lebensphase, ist doch schön. Und dann drittes kommt, Jakobus. Und er sagt, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Älteste der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihm beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünde begegnet hat, wird ihm vergeben. Wie gesagt, in einem Achterbahn, wenn man fährt, für mich das Trost war, zu wissen, dass ich bin nicht da alleine. In meine Angst oder in die Freude, dass ich bin nicht alleine, sondern ich habe eine Gemeinschaft mit anderen Leuten. Und das ist alles, was hier Paulus, also Jakobus hier auch zu uns sagt. Er sagt ja, auf Krankheiten oder Schwierigkeiten, sondern wenn er mit deiner Gemeinschaft reagiert. Und er sagt ja, wenn du krank bist, du solltest zu den Ältesten gehen. Und erstmal ist es einfach ein Ausdruck, dass ich bereit bin, meine Probleme mit den anderen auch zu teilen. Zu wissen, dass Gott uns geschenkt, dass uns die Ältesten in der Gemeinde gegeben, dass ich zu denen gehen kann und meine Leiden, meine Schwierigkeiten, meine Krankheit auch zu denen bringen. Und man sieht, das ist eine gemeinschaftsorientierte Gedanken. Und so müssen wir auch sein. Wenn unser Leben auch in solchen Phasen, wo wir tief oder hoch, hier Jakobus sagt, nimm deine Probleme, aber nicht für dich alleine, sondern kannst du auch in eine Gemeinschaft bringen. Und in Vers 15 sagt Jakobus, und das Gebet des Glaubens, und hier ist es nicht, dass es ist garantiert, dass du jetzt körperlich zum Beispiel geheilt, wenn du krank bist. Aber einfach zu wissen, dass ich das vor die anderen gebracht, das bringt auch eine geistliche Früchte hervor, einen gewissen Frieden. Wir werden auch ermutigt, auch stark werden. Und da sagt er auch über unsere Sünde, wenn wir unsere Sünde auch zu den anderen bekennen, in Vers 16, dann zu wissen, dass ich bin nicht die Einzige, oder ich bin nicht alleine mit den Schwierigkeiten in meinem Leben jetzt kämpfen, sondern ich bringe das auch vor die anderen. Diese Einbeziehen von Ältesten hier bedeutet, dass wir sind bereit, erstmal nicht alleine zu leiden, aber es gibt auch eine gewisse Demut in uns. Gott hat uns hier in die Jugend die Mitarbeiter geschenkt. In der Gemeinde haben wir die Ältesten. Aber wie oft nutzen wir das? Wie oft bringen wir das zu denen und sagen, ja, ich bin hier, das Ende Gelände für mich. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Oder du kämpfst mit deiner Sünde in deinem Leben für eine lange Zeit, aber du siehst keinen Weg. Aber Gott gibt uns Älteste. Gott gibt uns Jugendleitung. Gott gibt uns Freunde, eine Gemeinschaft hier. Damit wir auch zu den anderen gehen können und sagen, ja, ich leide. Ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt durchkommen kann. In seinem Buch Endlich frei haben wir jetzt in den Männern, die Männerabend, ein Buch jetzt endlich frei gehabt. Und in Kapitel 3, der Heath Lambert schreibt, wer seine Waffenarsenal beschränkt, der schmälert auch die Aussicht auf deinen Sieg. Und er redet von der Gemeinschaft, was wir haben. Weil manchmal wir tun so sehr unterschätzen, dass wir Leute um uns herum, die uns helfen können. Und Jakobus sagt ja, du bist krank, du hast Probleme, deine Sünde, kannst du zu den anderen in deine Gemeinschaft vorbringen. In unserem Leben als Christen müssen wir eine Rechenschaftsbeziehung auch haben. Das müssen wir entwickeln, dass ich weiß, ich habe jemanden, mit dem ich reden kann. Dass wenn irgendwo bei mir schwierig ist, ich kann jemanden anrufen. Ich kann zu jemandem gehen und sagen, ja, schau mal, kannst du mit mir beten? Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen kann. Und wir haben das. Gott rettet uns, er schenkt uns seine Gnade, aber noch mehr, er bringt uns in seine Familie hinein. Dass du bist nicht alleine. Aber müssen wir diesen Schritt nehmen und sagen, ja, ich bin nicht alleine, ich habe andere Leute hier und ich kann eine Gemeinschaft mit anderen auch bauen. In unserer Rechenschaftsbeziehung, wenn wir das haben, sollen wir voreinander da beten. Und du solltest auch für die anderen auch da sein, dass ich meine Hände nehme und sage dir, okay, wie geht's dir? Es ist echt lange her, dass ich auch dich in die Jugend gesehen habe. Dass wir auf die anderen auch gucken. Und es ist eine Verantwortung, was jeder in uns auch nehmen soll. Und nicht nur die Mitarbeiter hier oder nur die Älteste bei uns. Wenn wir eine Rechenschaftsbeziehung haben, das heißt, ich gucke, wie die anderen auch geht. Oder wenn die neuen Leute hier bei uns in unsere Gemeinschaft hier kommen, dass wir auch bereit sind, zu denen zu gehen. In Sprüche Kapitel 11, Vers 14 heißt, wo es an Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Doch in der Menge der Ratgeber liegt da die Sicherheit. Und in dieser Achterbahn des Lebens, wenn du fährst, denk dran, dass du fährst nicht alleine. Wir sind ein Teil dieser Familie. Und diese Jugend ist unsere Familie hier. Und so müssen wir auch so nehmen. Sollen wir auch zu der Gemeinschaft hier kommen? Sollen wir die Einladung auch, die Hangouts, alles, was wir hier tun, muss nicht schwer sein, damit wir einen Teil davon haben. Müssen wir bereit sein, andere Leute hier zu dienen, im Dienst teilzunehmen? Weil wir sind eine Familie. Und deswegen kommt Jakobus und er sagt in dieser Stelle, dass wenn du eine Krankheit, du etwas von dem leidest, du sollst nicht für dich behalten, sondern bring das vor zu den Ältesten, zu deiner Gemeinde, zu deiner Gemeinschaft. In Hebräer 10, Vers 24 heißt, und lass uns aufeinander achten. Lass uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anspornen, indem wir unsere Versammlung nicht versäumen, wie die einige es sich angewohnt haben, sondern einander ermahnen und das umso mehr, dass ihr den Tag heranseht. Er sagt ja, sollen wir aufeinander achten, sollen wir unsere Gemeinschaft hier nicht aufhören, sondern wir einander hier ermahnen. Und diese drei Punkte bringt Jakobus und wie gesagt, es ist sehr einfach und die Dinge, die man im Leben als Anwendung nehmen kann. Er sagt, wenn du leidest, sollte einfach ehrlich sein, beständig sein und betet. Er sagt, in deine Freude, wenn du deinen höchsten Punkt in deinem Leben, ja, du solltest dankbar sein, solltest Gott loben. Und drittens, er sagt, sollen wir eine Gemeinschaft suchen, auf Gott eingreifen, auf Gottes Eingreifen zu vertrauen. Und diese Dinge, die drei Dinge, was wir in unser Leben, in diese Phase in unser Leben, in unsere Achterbahn in unser Leben, einfach so nehmen kann. Du weißt, wenn du in den tiefsten Punkt bist, betest du Gott. Wenn du in den höchsten Punkt bist, sei dankbar. Und tun wir das in einer Gemeinschaft mit anderen Leuten. Am Sonntag, 2. April 2023, wache ich früh auf, wie gewohnt. Und es war ein Sonntag, aber an dem Tag habe ich nicht vorgehabt, im Gottesdienst zu gehen. Ich habe damals in einer Missionorganisation noch gelebt, heißt Diguna, Gute Nachricht für Afrika. Und an dem Tag habe ich mich fertig gemacht. Dann ging ich zu meiner Freundin Lilly, damals waren wir noch nicht verheiratet, und bei ihr geklopft und sagte, ja, ich bin fertig. Sagte, ja, okay, ich bin auch bereit, können wir losgehen. Und unser Plan war, meine Vater im Krankenhaus zu besuchen. Und zu diesem Zeitpunkt lag mein Vater für 3 Monate jetzt im Krankenhaus. Und haben wir keine Hoffnung gesehen, dass er besser werden. Sein Zustand wird schlechter und schlechter. Und vor monatelang haben wir für ihn gebetet. Und jedes Mal gebetet, haben wir ihn jeden Sonntag besucht. Und an dem Tag kommen wir dort und er lag da. Meine Mama war schon im Krankenhaus und lag auch neben ihm. Genau. Und ich komme zu ihm und er sagt, ja, schön, dass du da bist, Nelson. Und ich sage zu ihm, ja, Papa, ich bin Edu. Nelson ist mein kleiner Bruder. Aber er hat einfach ignoriert, hat gar nicht reagiert. Er guckt nach oben. Dann haben wir ein bisschen unterhalten und ein bisschen geredet, hat er nicht viel gesagt. Aber dann kommt der Oberarzt kurz und der sagt, ja, hallo, ja, Herr Opio, dein Vater ist etwas besser, er darf heim, vielleicht morgen oder heute, wie ihr wollt, genau, ja, er wurde entlassen. Und sagt, ja, okay, echt? Ich dachte, ja, es sieht nicht so gut aus, aber ja. Meinte, ja, nee, ihm geht's gut und er wird jetzt weiter von zu Hause behandelt und muss ja nicht hier im Krankenhaus weiter bleiben. Und so freue ich mich. Auf der anderen Seite war auch eine gewisse Unsicherheit da. Wirklich, ja, was man von den Augen sieht, ist auch was anderes. Aber die Arzt sagt, ja, ihm geht's gut. Und so sage ich zu meiner Mama, ja, das ist doch keine gute Nachricht. Mama sagt, ja, genau, sie ist erleichtert, dass Papa wieder heimkommen darf. Und so Lilly und ich, dann wir verlassen den Krankenhaus, wollen wir in die Stadt einfach organisatorische Dinge für die Entlassung zu organisieren. Haben wir, genau, Geld, in Kenia muss man immer alles bar bezahlen. Und genau, dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ja, dann bis später, wir gehen in die Stadt, ein bisschen Geld organisiert und dann genau alle Rechnungen zu bezahlen. Und so verlassen wir das Krankenhaus, echt erleichtert zu wissen, ja, okay, es ist echt gut, dass Papa jetzt wieder heim darf. Und dann gehen wir mit Lilly in die Stadt und haben wir sehr gemütlich gefrühstückt. Es war echt schön. Es war die erste Mal nach einer sehr, sehr langen Zeit, wo ich einfach in der Ruhe sitzen konnte und auch das genießen. Und einfach diese Erleichterung zu haben, dass mein Papa wieder zu Hause darf. Und nach unserem Frühstück haben wir genau Geld organisiert. Dann wollen wir die Rechnungen bezahlen. Haben wir auch nicht geschafft, weil am Sonntag war. Und so haben wir beschlossen, jetzt in einer Gemeinschaft, also unsere Gemeinde haben einen Jugendtagesausflug in die Stadt. Und wir dachten, ja, wollen wir dorthin auch gehen und auch mit der Jugend von unserer Gemeinde auch teilen, die gute Nachricht, dass Papa wieder heim darf. Einfach Gott danken, dass genau nach so einer langen Zeit für ihn gebetet. Genau, und so gingen wir da und haben wir echt eine schöne, schöne Zeit gehabt, eine tolle Gemeinschaft. Haben wir Gott gepriesen und viel Lob gesungen, Spiele gespielt. Es war echt, echt eine tolle Nachmittag. Und dann, es war schon relativ spät und dann haben wir gesagt, ja, nee, gehen wir heim und konnten wir dann am Montag alles organisiert, weil, genau, konnte man nicht an dem Sonntag etwas anfangen. Und so steigen wir in einen Bus und dann fahren wir wieder Richtung Diguna, wo wir gewohnt haben. Und dann kurz vor unser Ankommen, dann klingelt mein Handy. Genau, und dann habe ich gesehen, ist meine Mama, dann gehe ich dran. Und ich wollte schon Mama erzählen, ja, hat es nicht geklappt heute mit der Rechnung und alles zu bezahlen, aber genau, wir werden dann am nächsten Tag alles organisiert und dann können wir Papa dann am Montag heimbringen. Genau, und meine Mama hat nur geweint. Und ich frage Mama, aber was ist los? Und da kommt keine Antwort, so. Nur geweint. Mama, was ist passiert? Genau, und sie fand Worte und sagt zu mir, ich war kurz zu Hause, frische Kleider für Papa zu organisieren, damit er, wenn er heimkommt, dann hat er dann frische Kleider. Aber als ich kam, er lag nur da. Ich habe mit ihm geredet, aber hat er nicht reagiert. Ich habe ihm alles versucht und er sagt nichts. Ich glaube, er ist tot. Und in diesem Moment brach meine Welt zusammen. Und mir fehlte die Worte, was ich zu meiner Mama sagen konnte, oder zu trösten. Und habe ich zu Lilly gesagt, was passiert ist, und sagte, ja, ich muss wieder zurück zum Krankenhaus gehen. Und Lili wollte mit und sagte, nein, du komm erst mal heim, dann ich werde sie dann später anrufen, wenn ich wirklich weiß, was jetzt alles passiert. So stieg ich aus und dann habe ich den nächsten Bus Richtung Krankenhaus. Und dann komme ich da und ja, Papa lag da, meine Mama war neben ihm, seinen Kopf auf oben, so wie ich ihn gelassen habe, nur oben geguckt, Augen zu, als ob er nur schläft. Und ich habe versucht, meine Mama zu trösten, aber mir fehlt die Kraft. Weil die ganze Zeit habe ich mich gefragt, Gott, warum hast du mir die Hoffnung gegeben, dass er wieder heim darf, dass wir so einen Tag gehabt, gejubelt, gelobt, ihm gedankt, mit dieser Hoffnung, nur später andere Nachricht zu bekommen. Und ich saß da und ich konnte meine Mama nicht trösten. Und dann ein paar Minuten später stand Lilly da mit meiner besten Freund Chanel, mit Toni, mit Brio, mit Tabs. Und da habe ich alle gesehen und ich dachte, das sind alle Leute, die ich brauche jetzt. Ich habe bitterlich geweint und die mit mir zusammen. Und dieser Tag ist für mich immer in meinem Herz. Aber nicht, weil mein Papa damals oder an diesem Tag gestorben, aber war so schön zu sehen, dass ich stand da. Nicht alleine, dass ich eine Gemeinschaft der Gläubigen da erfahren durfte, dass in dieser schwierigen Zeit, dieser schwierigen Phase in meinem Leben, ich habe Leute, die da standen und mit mir zusammen geweint. Die haben nicht viel gesagt. Ich habe auch nicht gewusst, was die sagen sollte. Aber die waren da. An diesem Tag habe ich alle Phase, was wir hier geredet, erlebt. Wir haben von meinem Vater gebetet. An diesem Tag haben wir Gott richtig gelobt und gepriesen. Aber in diesem Tag, ich durfte auch ein tiefes Trost von einer Gemeinschaft erleben. Und vielleicht sitzt du da und nur du weißt, in welcher Phase du jetzt gerade bist. Ich weiß es nicht. Vielleicht siehst du da und du hast deine High-Moments im Leben oder siehst du komplett tief am Boden. Aber alles, was du fühlst, Gott kann wirklich von nachsehen sehen. Nur er versteht das voll. Und Jesus, lass uns nie alleine. Und wie gesagt, es ist so, eine sehr einfacher Abschnitt von diesem Thema, aber sehr praktisch in unser Leben. Aber wir dürfen zu ihm beten. Wir dürfen in ihm freuen, egal die Situation in unserem Leben. Und die Gemeinschaft, was wir haben, sie ist so schätzvoll, sondern wir so schätzen, dass wir haben, dass du nicht alleine bist. Und von dieser Gemeinschaft, wir finden so viel Trost und so viel Kraft. Und so, egal wo du bist, Jesus ladet dich ein. Und wenn du hier sitzt und du diesen Jesus auch nicht persönlich kennst und du weißt nicht, von was ich rede, Jesus sagt: Komm her zu mir, alle ihr mühselige und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und Jesus sagt: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist eine Einladung von Jesus. Er sagt ja, komm, egal in welcher Phase, damit wir eine Beziehung. Jesus ging am Kreuz, starb für uns, für unsere Sünde, damit wir nicht mehr leiden mussten, damit wir nicht sterben, sondern er gibt uns die neue Hoffnung, eine Ewigkeit mit ihm. Und vielleicht sagst du ja, ich habe noch Zeit. Weißt du nie. Und wenn Jesus da ist und macht deine Augen, macht er diese Einladung für dich offen, dann sollen wir das auch nehmen. Amen. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft auch haben und dann werde ich zum Schluss beten. Vater, ich danke dir, dass wir einen Zugang zu dir haben und ich danke dir, dass du diesen Weg auch für uns hier möglich hast, dass wir unser Gebet, unser Leiden, unser Anliegen vor dir bringen dürfen. Und ich bete, Vater, dass du uns auch hilfst, auch das mit Dankbarkeit alles zu nehmen, was du uns auch schenkst, dass wir dich loben und preisen können, egal in welcher Phase im Leben, egal welche Schwierigkeiten wir unser Leben gerade erleben. Ich bete für jeder von uns, Vater, dass du unser Herzen so frei machst, damit wir diese Abhängigkeit von dir auch haben werden, dass du unser Stolz, unser eigener Gedanke auch von uns loslässt, damit wir komplett zu dir abhängig können, machen können. Und ich danke dir auch, dass wir eine Gemeinschaft hier haben, eine Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir das genießen dürfen, dass wir voneinander auch da sein konnten. Und Vater, ich bete, dass du auch unsere Augen auch geöffnet, dass wir das auch sehen können, wo darf es für die anderen auch da zu sein, dass wir miteinander beten können. Hilf du uns. Ich will auch beten, Vater, für diejenigen, die dich nicht auch kennen, die diese Entscheidung auch noch nie getroffen, dich persönlich hineinzunehmen, Vater, dass du deine Gnade auch da schenkst, dass du auch ihre Herzen auch bewegt, dass sie zu dieser Entscheidung der Ewigkeit auch treffen können. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir für deine Gnade, dass wir so viele gute Dinge von dir erfahren dürfen. Ich danke dir, dass du uns gut bist, aber vor allem, Vater, dass du ein Vater der Gnade, Barmherzigkeit und dass du nie sich verändert, dass du bleibst dieselbe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Amen.